SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Die Haushaltswoche im Bundestag ist zu Ende. Als letztes hat das Parlament über den dicksten Batzen gesprochen, an dem allerdings auch am wenigsten zu rütteln ist, der Posten Arbeit und Soziales aus dem Ministerium von Hubertus Heil. Der allergrößte Teil dieser Kosten ist gesetzlich geregelt, also keine freie Gestaltung. Entsprechend wirkten Regierung und Opposition etwas abgekämpft von der Woche. Der Bundesarbeitsminister klang trotzdem noch ein bisschen staatstragend.
Ich will deutlich machen, es geht heute um mehr als Geld. Es geht im Kern darum, was unser Land zusammenhält. Es geht um Leistungsgerechtigkeit, es geht um Respekt und es geht um soziale Sicherheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese drei Werte es sind, die unser Land gerade jetzt braucht, wenn wir Krisenmeister in Zukunft gewinnen wollen. Um Leistungsgerechtigkeit geht es etwa, wenn wir über Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sprechen. Denn Arbeit bringt unser Land voran, Arbeit muss sich lohnen und Arbeit macht den Unterschied.
Die Regierung habe den Mindestlohn erhöht, die Abgaben für niedrige Lohngruppen gesenkt und habe das Wohngeld erhöht, wenn es trotz Arbeit nicht reicht zum Leben. Das zeige den Respekt vor der arbeitenden Bevölkerung, sagte Heil. Die Erwiderung kam vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsbundestagsfraktion, von Hermann Gröhe.
Es ist unredlich, es ist fehlender Respekt, den Jobcentern mehr Aufgaben aber weniger Geld zuzuweisen. Sie haben sich hier damals damit gebrüstet, Coaching, passgenauere Angebote zu machen, haben gesagt, wir wollen mehr Vermittlung in Arbeit, wir wollen die Instrumente im Instrumentenkasten der Jobcenter erhöhen. Diesen Instrumentenkasten missbrauchen Sie heute als Spardose und versagen damit in der Vermittlung in Arbeit.
Wie gesagt, am größten Teil der Ausgaben lässt sich ohnehin wenig tun. So gehen schon 125 von den 170 Milliarden Euro allein für Renten, Grundsicherung und Erwerbsminderung drauf. Und weil so viele Leistungen gesetzlich geregelt sind, ist Sparen, obwohl es der dickste Haushaltsposten ist, eben schwierig und schmerzhaft. Richtig lebhaft könnte es ganz am Ende dieser Sitzungswoche nochmals werden, denn dann steht ein sehr emotionaler Punkt auf der Tagesordnung, die Verabschiedung des sogenannten Heizungsgesetzes. Die Diskussion hier war so heftig und eben auch emotional, weil klar, jeder hat halt eine Heizung. Es betrifft einfach wahnsinnig viele Menschen und weil das so ist, gab es viele Einwände und Nachbesserungen. Nun hat das Bundeswirtschaftsministerium die Fördermöglichkeiten konkreter gefasst. Wie das jetzt aussieht, das weiß unser Berlin-Korrespondent Christopher Jenert.
Unklar war bisher, wie genau die Förderung für den Heizungsaustausch ausfallen könnte. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will das Wirtschaftsministerium bis zu 70% der Kosten für klimafreundliche Heizungen übernehmen, allerdings gestaffelt. Das heißt konkret, alle haben Anspruch auf 30% Förderung. Menschen mit geringem Einkommen können noch einmal 30% obendrauf beantragen. Wer die Heizung besonders frühzeitig innerhalb der nächsten 5 Jahre tauschen lässt, kann zusätzliche 20% Bonus bekommen. Nach oben hin wird der Zuschuss gedeckelt auf 70% oder maximal 21.000 Euro. Außerdem können noch weitere Förderungen beantragt werden, wenn gleichzeitig mit dem Tausch auch die Dämmung des Hauses verbessert wird. Auch zinsgünstige Kredite sollen weiter angeboten werden.
Bei der Debatte konnte ja stellenweise der Eindruck entstehen, es gebe verbreitet die Meinung, am besten solle man doch einfach gar nichts tun. Alles solle so bleiben, wie es ist. Die meisten Öl- und Gasheizungen laufen ja tadellos. Und wer steckt schon gerne Geld in eine so wenig sexy Investition wie eine Heizungsanlage? Dass aber nichts tun keine Option ist, zeigen die Klimadaten zu diesem Sommer. Und dass diese Daten konkrete Auswirkungen haben, haben die zahlreichen Dürre-, Brand- und Flutkatastrophen der letzten Wochen gezeigt. In Griechenland, wo nach aktuellem Stand mindestens 6 Menschen wegen der Unwetter ums Leben gekommen sind, entspannt sich die Wetterlage langsam. Es regnet nicht mehr. Die Katastrophenlage in den Überschwemmungsgebieten bleibt aber höchst angespannt, berichtet unsere Athen-Korrespondentin Christina Schmidt.
Auch am Morgen noch haben Menschen auf ihren Dächern auf Hilfe gewartet. Die Rettungskräfte sind in der Ebene von Thessalien im Dauereinsatz, denn die Flut erstreckt sich kilometerweit und hat mehrere Dörfer überschwemmt. Auch wenn der Regen aufgehört hat, ist die Situation noch nicht ausgestanden. Der Fluss Pinios hat so viel Wasser angesammelt, dass in der Nacht in Larissa Teile der Stadt vorsorglich evakuiert wurden. Nach Angaben der Regierung soll die Infrastruktur so bald wie möglich repariert werden. Erst wenn die Flut zurückgegangen ist, wird sich zeigen, wie schlimm das Ausmaß der Zerstörung wirklich ist und ob das Unwetter noch deutlich mehr Menschenleben gekostet hat. Für heute wird auch der griechische Ministerpräsident Mitsotakis in der Region erwartet. Er will sich ein Bild von der Lage vor Ort machen.
Das Weltklima wird sicherlich eine gewichtige Rolle spielen, wenn sich am Wochenende in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi die Staats- und Regierungschefs der G20 treffen oder deren Stellvertreter, wie etwa im Falle Chinas oder Russlands. Tatsächlich vor Ort sein wird natürlich der indische Premierminister Modi und US-Präsident Biden. Der reist sogar heute schon an und wird sich am Nachmittag mit seinem Gastgeber zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen. Angesichts des Ukraine-Kriegs, der weiter andauernden Spannungen, unter anderem in Handelsfragen mit China und der Tatsache, dass Indien dieses Jahr rechnerisch laut den Vereinten Nationen das bevölkerungsreichste Land der Welt geworden ist, dürfte es wohl genug Gesprächsstoff geben. Angesichts eines so vollen Wochenendprogramms hat US-Präsident Biden vermutlich keine Zeit, Basketball zu gucken. Das Interesse an der WM in den Vereinigten Staaten ist ohnehin nicht so groß. Die Amis wissen halt schon, dass sie die Besten sind und konzentrieren sich lieber auf die eigene Liga. Hier bei uns aber ist das anders. Die Siegesserie der deutschen Basketballer hat eine Begeisterungswelle für diesen Sport ausgelöst. Und auch wenn das deutsche Team gegen die US-Profis als Außenseiter ins Halbfinale geht, hofft der Präsident des Basketballverbandes Baden-Württemberg, Heinz Mörbe, auf einen Sieg.
Natürlich sind die Amerikaner immer Favorit, aber sie haben bei diesem Turnier auch gezeigt, dass sie anfällig sein können. Die deutsche Mannschaft muss es schaffen, körperlich komplett dagegen zu halten. Da sind die Chancen ganz gut. Unsere Jungs sind auch groß und kräftig und schnell. Und man muss das Tempo kontrollieren. Da wird Dennis Schröder einen gewaltigen Job vor sich haben. Die Amerikaner darf man nicht ins Laufen kommen lassen. Wenn das gelingt, ist die Mannschaft so euphorisiert, dass sie auch im Endspiel wirklich eine sehr, sehr gute Chance hätte.
Tip-off ist um 14.40 Uhr unserer Zeit. Dann werden wir sehen, ob für die deutschen Basketballer wirklich alles möglich ist.
Fokus Südwest.
Der Fall des getöteten Arztes Steffen Braun aus Gerolstein hatte Anfang des Jahres viel Aufsehen erregt. Nach einer Vermisstenmeldung eines Klinikmitarbeiters war zunächst sein Fahrzeug brennend in einem Waldgebiet aufgetaucht. Im Juni hat die Polizei ihn dann bei einem Leichenfund in einem anderen Waldgebiet identifiziert. Nun hat die Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehle entlassen wegen Totschlags und Brandstiftung gegen die Lebensgefährtin des Opfers, ihren Sohn und einen Freund der Familie, berichtet unser Reporter Andreas Adam.
Nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen und der Auswertung von vielen Spuren und Indizien besteht nach Auffassung der Staatsanwaltschaft der dringende Tatverdacht, dass die drei Personen Steffen Braun im Dezember vergangenen Jahres vorsätzlich getötet und seine Leiche versteckt haben sollen. Auch sollen sie das Auto des Opfers in Brand gesetzt haben. Steffen Braun war am 3. Januar dieses Jahres von einem Mitarbeiter als vermisst gemeldet worden. Die Leiche des Arztes wurde am 13. Juni in einem Wald bei Rockeskill im Kreis Vulkaneifel gefunden. Nach den Tätern hatte die Polizei seit Juni bundesweit gefahndet.
Einen besonders erschütternden Mordfall verhandelt seit dem Vormittag das Mannheimer Landgericht. Es geht um eine Frau, die in einem Krankenhaus einer Zimmernachbarin das Sauerstoffgerät abgeschaltet haben soll, um besser schlafen zu können. Unser Reporter Christian Scharf war beim Prozessauftakt mit dabei.
Die Staatsanwaltschaft schildert die Tat am 29. November 2022 so. Die Angeklagte habe das Sauerstoffgerät ihrer Mitpatientin zweimal abgeschaltet. Das zweite Mal sogar, nachdem sie aufgeklärt worden sei, dass das lebensgefährlich sein kann für ihre Mitpatientin. Die Frau stammt aus einfachsten Verhältnissen in der Türkei, ist Ende der 70er Jahre ihrem Mann nachgezogen nach Deutschland, der hier Gastarbeiter war. Sie hat 5 Kinder, lebt aber seit einigen Jahren allein in einer Einzimmerwohnung. Ihr Mann ist vor einigen Jahren schon gestorben. Am Nachmittag sollen in diesem Prozess die Nebenklägerin aussagen, das ist die Tochter der getöteten Frau, und auch Pfleger aus dem Theresienkrankenhaus sollen hier als Zeugen auftreten.
Es ist Freitag und da wird es regelmäßig voll auf den Straßen. In Baden-Württemberg dürfte es aber an diesem Wochenende noch deutlich voller werden, denn die Schulferien enden. Auch im benachbarten Bayern ist das so, sodass der ADAC davon ausgeht, dass es vor allem auf der A8 und auf der A6 viele Staus geben wird. Die simple Empfehlung des ADAC: Wenn Sie fahren müssen, dann fahren Sie in den nächsten beiden Tagen frühmorgens oder spätabends.
Und dann war da noch
der Koch, der sich mit verbundenen Augen ins Guinness-Buch der Rekorde geschnippelt hat. 2, 1, go! Der Kanadier Wallace Wong hat in nur 30 Sekunden 166 Gurkenscheiben hergestellt. Leider hat der YouTube-Kanal die Musik so sehr aufgedreht, dass man seine Geschwindigkeit kaum hören kann. Hier geht's so ein bisschen. Aber rechnerisch macht er auf jeden Fall etwas mehr als 5 Schnitte pro Sekunde und das mit verbundenen Augen. Ziemlich cool, wie der Koch und Bodybuilder da auf der Bühne steht. Bevor Sie jetzt aber hingehen und das schärfste Messer aus der Küchenschublade holen, schauen Sie sich das Ganze vielleicht vorher nochmals an. Während Wong sich nämlich mit dem Zeigefinger an den längs halbierten Gurkenhälften abarbeitet, da sieht man eine Sache ziemlich deutlich. Eine fette Bandage um seinen Mittelfinger. Ich nehme an, das war ein Trainingsunfall.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.